Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Hallo liebe Leute und willkommen im Jahr 2025. Jahreswechsel liegt bereits hinter uns und jetzt ist Zeit für die 202. Folge vom Podcast Heldenstunde. Wie du einen klaren Kopf und positive Energie bewahrst. Mein Name ist Alexander Metzler, ich bin der Host dieses Podcasts und zunächst gehen mal Grüße raus an Patricia und an Sabine. Beide haben wir eine E-Mail geschrieben über den Jahreswechsel und sich bedankt für meine Arbeit, für den Podcast, für die Heldenstunde. Und über beide E-Mails habe ich mich wahnsinnig gefreut, denn es ist halt leider so, als Podcaster sendest du in ein großes Nichts. Du weißt nie, wen du erreichst, wenn du kein Feedback bekommst. Und ich weiß auch, dass das gar nicht böse ist von den Menschen. Ich weiß ja selbst, wie meine Podcast-Konsumgewohnheiten sind. Höre ich hier und da verschiedene Podcasts, freue mich über den Inhalt, lerne irgendwas dazu oder fühle mich gut unterhalten und statt dann mal irgendwo reinzugehen und auf den Feedback-Button zu drücken und ein Dankeschön oder ein Gruß oder ey, tolle Folge dazulassen, gehe ich halt gleich in die nächste Folge vom nächsten Podcast und das Entertainment geht weiter. Und das ist, glaube ich, das Nutzerverhalten von ganz vielen Menschen. Das ist gar nicht böse gemeint, dass da kein positives Feedback oder überhaupt Feedback kommt, sondern man ist einfach in so einer Konsumschleife und manchmal denkt man, ey ja, dem oder derjenigen schreibe ich mal, gebe ich mal ein Feedback und wenn man es dann nicht gleich macht, vergisst man es auch sofort wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist ganz normal, deswegen darf man das als Podcaster auch nicht übel nehmen, wenn man lange Zeit nichts hört, aber umso mehr freut man sich dann, wenn man mal wieder E-Mails bekommt oder Feedback auf Social Media, das kommt schon öfter mal, aber E-Mails, das ist dann doch schon mal noch was Besonderes. Also an der Stelle nochmal vielen lieben Dank also an Patricia und Sabine. Sabine hat auch festgestellt, dass ich im Sommer, seit Sommer 24 weniger Heldenstunden-Folgen produziert habe. Ja, das ist richtig, das ist der Summe aller Ereignisse geschuldet. Also zum einen hat das gerade was damit zu tun, was ich gesagt hatte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie relevant ist es denn überhaupt noch, was ich da mache? Wen erreiche ich denn überhaupt noch? Dann ist es so ein Thema, dass mir manchmal auch die Ideen ausgehen, über was ich überhaupt noch sprechen kann, weil ich auf der einen Seite denke, ja, ich habe ja irgendwie schon super viele Themen im Bereich Gesundheit, im Bereich Bewusstsein behandelt und das ist aber natürlich auch, und das weiß ich auch alles, das ist jetzt vielleicht auch an die Leute, die Content erstellen, mal wieder eine gute Erinnerung. Es ist ja einfach Quatsch zu denken, dass die Menschen, die deine Inhalte hören oder konsumieren, auch das alles schon gehört haben, was schon da ist und das alles auch rückwärts hören oder rückwärts lesen, sondern manche steigen irgendwo ein und freuen sich dann immer über neue Folgen und da ist es dann eben völlig okay, wenn sich Themen auch mal wiederholen oder neu betrachtet werden. Und da darf ich mich halt jetzt auch einfach dran gewöhnen, dass ich Themen recycle, dass ich mir Themen, die ich vielleicht vor 2 Jahren schon mal behandelt habe, neu aufs Tablett nehme, mir die neu anschaue, neu aufbereite und vielleicht auch mal, und das ist vielleicht auch spannend, gucke, wo hat sich denn meine eigene Einstellung zu dem einen oder anderen Thema auch mal geändert. Ja, Elon Musk, Elektro-Revolution ist vielleicht so ein Thema, wo ich heute ein bisschen anders drauf gucke, als ich das vielleicht am Anfang der Heldenstunde gemacht habe. Also wo hat sich da auch was verändert? Wo würde man heute vielleicht sagen, ja, damals habe ich das so gesehen und empfunden, aber heute unter den Umständen sehe ich das ganz anders. Und das ist ja auch total spannend, weil wir damit ja auch anerkennen können, dass sich unsere eigene Meinung, unser eigenes Weltbild, dass es nicht zementiert ist, sondern dass das auch im Wandel ist, dass das beeinflusst wird von äußeren Faktoren, von der inneren Einstellung. Ja, und um die innere Einstellung, um die innere Geisteshaltung soll es heute mal wieder gehen in dieser Folge und ich glaube, sie kommt zur rechten Zeit, weil ja, auf der einen Seite bringt so ein Jahreswechsel natürlich auch so einen frischen Schwung rein. Das ist ein Neuanfang, das Alte wird abgeschlossen. Der eine oder die andere macht vielleicht auch irgendwelche Rituale zum Jahreswechsel. Wir hatten die Rauhnächte oder dann haben wir natürlich die großen kommerziellen Ereignisse wie Weihnachten oder Nikolaustag, Silvestertag an sich. Alles so Marker, wo man vielleicht auch mal neben all dem Stress und der Hektik, die für viele Menschen damit einhergeht, auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann, ein bisschen Revue passieren lassen kann, vielleicht auch Ausblicke in die Zukunft machen kann. Ja, und Sabine hatte in ihrer E-Mail auch geschrieben, dass sie es toll fand, wie ich mit dem Thema Depression umgegangen bin, also mit meiner Depression damals, wie ich mich da rausgekämpft habe. Und da erinnere ich mich auch immer gerne daran, dass in den Phasen, wo es mir wirklich nicht gut ging, wie gesagt, viele, viele Jahre her, aber wo ich in schweren Depressionen steckte, dass da gerade solche schweren Marker wie Silvester, wie Jahreswechsel, dass ich mit denen ganz besonders große Schwierigkeiten hatte, mit denen umzugehen. Weil auf der einen Seite, ne, dieser Blick zurück, so von wegen, oh, mir geht's immer noch nicht besser, mir geht's immer noch schlecht, ich finde immer noch alles scheiße, warum ist das so? Auf der anderen Seite so eine Erwartungshaltung in die Zukunft, die sich aber für das alte Jahr wieder nicht erfüllt hat, weil das Silvester vorher habe ich mir ja auch schon erhofft, dass es irgendwie besser wird und es wurde nicht besser. Also irgendwie so dieses Versagen, ich habe es wieder nicht geschafft dieses Jahr. Und das belastet natürlich, ja klar, was soll's denn sonst? Natürlich völlig belastende Gedanken. Und wenn man da in der Lage ist, ein bisschen mehr von außen drauf zu gucken, statt so mittendrin, innen drin zu stecken gedanklich, dann hilft es natürlich enorm und darum soll es in dieser Folge eben auch gehen. Aber ja, Silvester ist schon gerade für Leute in mentaler Schieflage eine besondere Herausforderung und auch man hat so das Gefühl, alle Menschen feiern jetzt wahnsinnig tolle Feste und alle sind gut drauf und alles ist toll und man selbst ist unglücklich und kann sich an nichts erfreuen und so weiter. Und das führt natürlich dann, wenn man dann vielleicht auch sogar noch alleine ist oder sich zu Hause verkriecht, weil man gar keine Lust hat, irgendwo mitzufeiern, was ja natürlich auch eins der schwierigen Symptome ist von so einer Depression, dann fühlt man sich alles in allem gar nicht gut. Und ja, einfach, da kann ich nur sagen, als Ex-Depri, ja, das gilt es einfach anzuerkennen, dass das in dem Moment so ist. Das gilt es zu beobachten, das gilt es von außen drauf zu gucken, je nach Schweregrad sich auf jeden Fall professionelle Hilfe zu holen, weil es ist super, super schwierig, sich da so alleine rauszuwühlen. Mir ist das ganz gut gelungen, allerdings hat es auch unglaublich lange Zeit gebraucht und wenn ich mir da früher professionelle Hilfe gesucht hätte, dann wäre das vielleicht auch leichter und schneller gegangen. So war es halt ein langer Weg, ein steiniger Weg, der aber im Endeffekt ja auch dazu geführt hat, dass ich mich heute mit all diesen spannenden Themen sehr intensiv auseinandersetze und auch vieles, vieles davon lernen konnte und rückblickend dafür sogar ein Stück weit dankbar bin. Also es geht um Gedankenhygiene, es geht um, ja, Gedankenkontrolle klingt immer so von außen gesteuert, aber ja, so ein Jahreswechsel, wie gesagt, frischer Schwung, aber trotzdem ist ja unsere Welt gefühlt voller Krisen und voller schlechter Nachrichten. Und ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, liebe Hörer, liebe Hörerinnen da draußen, wie es euch geht, wenn ihr die Medien verfolgt, wenn ihr Nachrichten verfolgt, ist schon krass. Also ja, wir haben natürlich immer nach wie vor, es wird uns auch noch wahrscheinlich sehr lange begleiten, diese globalen Krisen wie der Klimawandel oder das Artensterben. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann gibt es so die kleineren aktuellen Krisen. Jetzt gerade, wenn ich so in die Nachrichten reingucke, ist natürlich alles voll mit krassem Feuer in Los Angeles. Da jetzt auch wirklich die ganzen Promi-Villen mit abgebrannt. Also es macht auch vor nichts halt. Und natürlich der bevorstehende Machtwechsel in den USA zu Herrn Trump. Ja, das macht vielen von uns vielleicht Sorge, vielleicht Angst, außer den Trump-Fans. Die freuen sich. Da sieht man schon mal, wie man verschieden aufs Thema gucken kann. Aber ja, wenn man so verfolgt, was der gute Mann so sagt, hier Grönland, so ein Thema, was er gerne haben will. Also das kann einem schon Sorgen machen. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja, und wenn man dann so in die Nachrichten reinguckt und vielleicht auch gerade Nachrichten über Social-Media-Kanäle konsumiert, dann sehen wir immer so Schlagzeilen wie Trumps Rachefeldzug oder das Schicksal von Europa liegt in den Händen der USA oder die Hölle von Los Angeles oder historische Temperaturen im Jahr 2024 und so weiter. Und was erkennen wir da für ein Muster, wenn wir diese Schlagworte, diese Überschriften uns anschauen? Da ist immer ganz viel mit Superlative gearbeitet, also mit der größtmöglichsten Bedeutung. will jetzt nicht sagen Übertreibung, weil viele dieser Themen sind natürlich auch absolut relevant und besorgniserregend. Aber sie sind sehr reißerisch formuliert. Sie arbeiten immer mit Superlativen oder viel mit Superlativen. Und sie zielen auf unsere Emotionen. Weil solche Formulierungen schüren Angst, manchmal Neid, manchmal Ablehnung, manchmal vielleicht sogar Hass. Und das sind alles negative Emotionen, die in uns getriggert werden. Und die führen dazu, dass wir bei der Stange bleiben und diese Überschriften und die damit verbundenen Artikel eher konsumieren, als wenn sie neutraler, sachlicher oder sogar positiver formuliert sind. Und das ist ja spannend. Warum ist es so? Warum wird das alles so superlativ negativ dargestellt? Das hat was mit einem Überlebensinstinkt zu tun, der alle noch in uns drin steckt, und zwar mit dem Negativitätsbias. Der war tatsächlich, also der Negativitätsbias ist die Tatsache, dass wir unsere Aufmerksamkeit eher auf negative Informationen richten als auf neutrale oder gar positive Nachrichten. Und warum ist das so? Weil das evolutionär ein Überlebensvorteil für uns war. Wieso war das ein Überlebensvorteil? Naja, ganz einfach, wenn unsere Aufmerksamkeit sich auf Gefahren gerichtet hat, dann war die Chance höher, dass wir aus so einer Gefahr unbeschadet rausgekommen sind. Ne? Vor uns ist der Säbelzahntiger, links von uns ist das große Feuer, rechts von uns ist die, keine Ahnung, Grizzly-Familie. Also, wo gehen wir lang? Wir gehen am besten zurück, um zu überleben. Also negative Nachrichten, jetzt sehr plakativ gesagt, waren überlebensnotwendig. Und auch wenn man sich das mal so rein rational von außen betrachtet, im Hintergrund hört ihr vielleicht wieder meine Nymphensittiche rufen, die gehen wieder durch zwei Türen durch. Das ist immer, wenn ich, die spüren das, wenn ich Podcast mache, dann legen die immer los, dass so eine, da ist so eine unsichtbare Connection zwischen denen und mir. Irgendwie spüren die das. Naja, also ignorieren, im Hintergrund wird geschrien. Hier passiert nichts Schlimmes, hier sind nur gut gelaunte Nymphensittiche. Wenn wir uns das so ganz nüchtern betrachten, also wenn wir eine eher harmlose Sache, oder andersrum klingt es vielleicht logischer, wenn wir eine gefährliche Sache zu harmlos einschätzen, dann kann das ja eine große Gefahr oder vielleicht sogar den Tod bedeuten. Umgekehrt, wenn wir eine zu harmlose Sache, eine harmlose Sache als zu gefährlich betrachten, dann waren wir im schlimmsten Fall zu vorsichtig. Aber Schlimmeres ist nicht passiert. Und das steckt tief in uns drin, das ist ein Überlebensmechanismus, und die Biologie ist ganz scharf auf Überlebensmechanismen, denn die möchte, so lange wie es geht, hier irgendwie in dieser Formexistenz, aka in unserem Körper sein und als biologische Entität durch diese Welt irrlichtern. Was Besseres fällt mir dazu nicht ein. Also dieses Abenteuerleben, was wir da haben, die Biologie ist wirklich darauf ausgelegt, uns so lange wie es geht irgendwie am Leben zu halten und zu diese biologische Aufgabe zu erfüllen und uns auch zu reproduzieren. Deswegen ist ja auch der Sexualtrieb so eine Riesensache bei uns Menschen. Ganzjährig gibt noch nicht mal Paarungszeiten wie bei den Tieren, wo der Wahnsinn eben nur so mal ein paar Wochen oder Monate dauert und den Rest vom Jahr hat man einfach Ruhe. Nein, ganzes Jahr lang dieser Wahnsinn. Also es ist alles auf biologische Erhaltung und biologische Reproduktion ausgelegt. Da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Das ist auch immer wieder herausfordernd und darf man sich auch immer wieder bewusst machen, dass das keine leichte Sache ist. Aber wie gesagt, im schlimmsten Fall würde so eine, wenn wir diesen Negativitätsbias nicht hätten, also diese übertriebene Konzentration auf Negativität, dann könnte das im schlimmsten Fall schwere Verletzung oder Tod bedeuten, und andersrum ist es eben einfach nur zu viel Vorsicht. Und diesen Effekt, also diese genetische Tatsache, die in uns schlummert, die wird immer wieder gerne ausgenutzt, zum Beispiel von der Werbung und zum Beispiel natürlich auch von den Medien. Und ich will das jetzt auch gar nicht als große Medienkritik prangern, denn im Endeffekt sind die Medien auch nur Teil unseres Wirtschaftssystems. Ne? Medien verkaufen Werbung, und je mehr Aufmerksamkeit die Inhalte eines Mediums auf sich ziehen, desto mehr Werbung wird konsumiert, desto höher ist der Werbepreis für die Werbekunden dieses Mediums. Also ein ganz einfacher, wirtschaftlich nachvollziehbarer kommerzieller Effekt. Deswegen auch keine große Medienkritik an der Stelle. Also am tollsten wäre es natürlich, wenn Medien einfach von Spenden der Bevölkerung existieren könnten. Aber das machen wir halt leider auch nicht, dass wir sagen, ja, das ist uns so viel wert, dafür geben wir alle kollektiv einen kleinen Teil unseres Geldes aus. Damit können Medien völlig unabhängig arbeiten, brauchen selbst gar keine Werbung zu schalten, können sich einfach auf das besinnen, was sie eigentlich tun sollen, nämlich recherchieren, rausfinden und Uneindeutigkeiten ans Tageslicht bringen und anprangern. Das ist ja so, deswegen waren ja auch die Medien immer die, ich glaube, dritte Gewalt oder vierte Gewalt, oh Gott, Exekutive, Judikative, oh ja, entweder die dritte oder die vierte, sorry, weiß ich gerade nicht so genau. Auf jeden Fall eine der wichtigen Gewalten in unserer Gesellschaft. So, und weil die eben angewiesen sind auf die Werbeeinnahmen, sind sie auf die Aufmerksamkeit der Zuschauer, Zuschauerinnen angewiesen. Und die triggert man eben am besten, indem man negative Schlagzeilen möglichst plakativ formuliert, um so die Aufmerksamkeit anzunehmen, auf die Inhalte zu lenken. Da wir es also aufgrund all dieser Zusammenhänge mit einer vor allen Dingen negativ eingefärbten Medienlandschaft zu tun haben, ist die Chance relativ groß, dass wir durch vermehrten Konsum dieser Nachrichten ein zu negatives Weltbild bekommen. Weil im Gegensatz zu den vermehrten negativen Nachrichten, die neutralen Nachrichten oder sogar gute Nachrichten ein eher kleinen Stellenwert in der Medienlandschaft einnehmen. Unser Weltbild wird also schlechter, wird also negativer, wird also krisenvoller und verängstigender, als es tatsächlich der Fall ist. Sich das erstmal bewusst zu machen, ist ein ganz richtiger und ganz wichtiger Schritt. Wer so das Gefühl der Ohnmacht, der Lähmung hat, wer so das Gefühl hat, Menschen sind grundsätzlich schlecht, und ich hatte das selbst übrigens in den früheren Jahren, viele, viele Jahre, wo ich mich phasenweise sogar selbst dafür geschämt habe, der Gattung Mensch anzugehören, weil ich das nicht fassen konnte, wie schlecht der Mensch ist, was der Mensch alles macht. Der Mensch macht Kriege, der Mensch beutet die Natur aus, der Mensch betreibt Massentierhaltung, dem Mensch ist alles scheißegal, außer Geld. Ich hatte das auch. Ich kenne diese Abläufe, ich kenne, und es ist ja zum Teil auch was dran, aber es ist eben auch nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt eben ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ganz viel ihrer Leidenschaft in neue Erfindungen stecken, um die Welt besser zu machen, um Gewässer von Plastik zu befreien, künstliches Fleisch zu erzeugen, um der Massentierhaltung ein Ende zu setzen, Kommunikationsmittel in die Welt zu setzen, um die Menschheit näher zusammenzubringen und sie nicht, wie es im Moment so durch Social Media passiert, eher zu teilen. Also das gibt's natürlich auch alles. Und man kann sich natürlich auch mal selbst bewusst machen, wer sich mit bewussteren Themen beschäftigt, wer sich mit einem gleichmütigeren Geisteshaltung beschäftigt, wer vielleicht sogar das Abenteuer Spiritualität angeht und anfängt zu meditieren, der wird feststellen, er und sie, wir werden viel ruhiger. Durch diese ruhigere und Gelassenheit werden wir vielleicht auch leiser. Wir schreien nicht so laut. Das heißt aber nicht, dass wir weniger sind. Das heißt nur, dass wir etwas leiser sind. Und es mag in dem vielleicht ein Nachteil sein, kurzfristig gesehen, aber ich glaube, langfristig sind wir da auf einer guten Reise. Also wir haben dieses Phänomen der vermehrten schlechten Nachrichten, und jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt. Es gibt das Phänomen des sogenannten Doomscrollings. Das hast du vielleicht auch schon mal festgestellt, wenn du in so einer Dauerschleife auf Social Media festhängst, vielleicht sogar unbewusst. Und bei mir war das damals so, als Donald Trump zum allerersten Mal Präsident wurde. Und jeden Tag gab es irgendwie neue Schlagzeilen, was für ein Wahnsinn der gerade wieder getrieben hat. Und dann habe ich schon gemerkt, wie ich morgens schon neugierig war und zum Handy gegriffen habe, um zu lesen, was hat der Typ denn jetzt die Nacht vorher wieder gemacht. Ich habe mich fast schon gefreut auf so einen neuen Wahnsinns-Input. Und das ist auch ein völlig natürliches Phänomen. Das hat nämlich was mit unserem Dopaminausstoß zu tun. Dopamin wird oft, und das habe ich vielleicht auch selbst schon in der Heldenstunde gesagt, als einer der Glückshormone bezeichnet, aber ist eigentlich nicht so ganz korrekt. Also Dopamin ist eher so eine Art Taxi-Driver. Ist eher so eine Art Antreiber. Ist eher so eine Art Motivierer. Das wird ausgeschüttet, wenn wir etwas Relevantes oder was Neues entdecken. Das soll uns bei der Stange halten und diesen Weg fortführen. Da gibt's auch eine interessante Evolutionsgleichung dazu. Ne, wenn du irgendwo auf der Wanderschaft einen Apfelbaum entdeckt hast, dann wurde Dopamin ausgeschüttet, damit du dich besser erinnern kannst, wo diese Futterquelle ist und auch immer wieder motiviert warst, neue Futterquellen zu entdecken. Also auch wieder ein Überlebensmechanismus. Allerdings unterscheidet Dopamin nicht zwischen gut und schlecht, zwischen positiv und negativ. Dopamin wird eben auch ausgeschüttet, wenn du eine neue schlechte Nachricht entdeckst, weil das auf der anderen Seite der Medaille auch so ein trügerisches Gefühl des Wissenszuwachs und damit des der zunehmenden Kontrolle gegenüber dem, was da alles in der Welt passiert. Also suggeriert dir, dass du mehr Kontrolle darüber hast, weil du dich darüber informierst. Aber in Wahrheit färbt es eher dein Weltbild schlechter und long-term hast du eher so das Gefühl des Kontrollverlustes versus eines kurzfristigen Kontrollgewinnes durch das trügerische Schnellkonsumieren negativer Nachrichten. Schwierige Sätze, die ich da gerade baue, aber ich hoffe, man kann mir folgen. Also auf jeden Fall, dieses Doom-Scrolling wird befeuert durch unser körpereigenen Botenstoff Dopamin, der motiviert uns dazu, immer weiter zu scrollen, immer wieder neue Dinge zu entdecken, dem noch eins draufzusetzen. Und so erklärt sich eben Doomscrolling, also dieses exzessive Weiterkonsumieren von schlechten Nachrichten oder immer wieder zum Handy greifen und die Überschriften von Online-Nachrichtenportalen zu überfliegen. Und dieses Doomscrolling, das ist mittlerweile ganz gut erforscht, das kann halt wirklich unsere mentale Gesundheit angreifen in Form von Konzentrationsschwierigkeiten, in Form von Schlafstörungen zum Beispiel. Und eins habe ich schon genannt und das finde ich ganz, ganz relevant, dieses vermehrte negative Einfärben unseres Weltbildes. Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass die News auch immer nur einen Ausschnitt der Welt zeigen. Und was hilft jetzt bei diesen Dingen, wenn wir das festgestellt haben? Ja, das beeinflusst mein Weltbild, es färbt die Welt schwarzer, als sie eigentlich ist. Es führt vielleicht zu Schlafstörungen, es führt vielleicht zu vermehrten negativen Gedanken in meinem Kopf, es führt vielleicht zu Konzentrationsproblemen. Medienhygiene wäre da die Antwort auf diese Frage. Medienhygiene, was meint Medienhygiene? Naja, so wie du mal gelernt hast als kleines Kind, wenn dir deine Eltern oder der Onkel Doktor, Onkel Doktorin, Zahnarzt, Zahnärztin dir beigebracht hat, ja, zweimal, früher war es sogar, glaube ich, dreimal am Tag, die Zähne putzen, 2 Minuten, alle rein, von rot nach weiß, nicht zu fest drücken, nicht zu leicht drücken. Das musstest du ja mal lernen. Das hat dir ja mal jemand beigebracht. Das fällt einem ja nicht von selbst in den Schoß. Und so wie wir da eine Mundhygiene betreiben, sollten wir eben auch Hygiene betreiben mit unseren Gedanken. Der erste Schritt, den habe ich schon gesagt, sich darüber überhaupt mal bewusst zu werden. Das ist der erste Schritt. Und dann wäre der zweite Schritt, Regeln sich selbst zu setzen. So wie wir zweimal am Tag die Zähne putzen, 2 Minuten, das ist eine klare Regel, könnte man sagen, okay, ja, ich bin bereit, ich kenne jetzt den Preis, den ich zahlen muss für dieses Wissen, aber ich bin bereit, einen Zeitraum X, von mir aus eine Viertelstunde oder 30 Minuten am Tag, bewusst zu konsumieren, die Inhalte von Nachrichten. Aber das wäre schon eine riesen Abgrenzung gegenüber dem, ich greife mehrfach am Tag unbewusst zum Handy und überfliege mal die Inhalte und die Nachrichten. So zwischen Tür und Angel, so als Zeitvertreib, wenn ich gerade im Bus sitze oder auf die Bahn warten muss, der Griff zum Handy und schon wieder überfliegen. Ganz schlimm sind ja auch die Nachrichten, die eben an Bahnhöfen mittlerweile an den LED-Wänden gezeigt werden. Da kann man dem ja schon fast gar nicht mehr entrinnen. Man steht da und starrt auf irgendwelche Informationen, die man eigentlich gar nicht bewusst bestellt hat. Aber sich dessen bewusst zu sein, wie gesagt, der erste Schritt, eigene Regeln zu setzen, der zweite Schritt. Wer Schwierigkeiten hat, sich eigene Regeln zu setzen, der kann zu dem Thema einfach mal recherchieren. Was gibt's denn da so an Empfehlungen? Ich mache immer mal wieder den medienfreien Sonntag zum Beispiel. Da bleibt das Handy in der Schublade und siehe da, habe ich wirklich gar kein Problem damit. Und wenn du merkst, du hast ein Riesenproblem damit, mal einen Tag dein Handy in der Schublade zu lassen und völlig zu missachten, dann ist das vielleicht schon so ein Warnsignal von wegen Suchtverhalten, dann fehlt der Impuls, dann fehlt der Dopaminkick im Gehirn. Das sind alles ganz normale Süchte. Das ist nichts anderes als die Licht- und Tonspielchen in Kneipen, wenn die da in diesem Automaten hocken und sich da rumdallern. Also Medienhygiene zu betreiben, sich eigene Regeln, also erstens bewusst zu werden, zweitens eigene Regeln zu setzen und das immer wieder selbst zu überprüfen, bin ich in der Lage, meine eigenen Regeln auch wirklich einzuhalten. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das stimmt schon, das kann ich schon alles nachvollziehen, was der Herr Metzler da in seiner Heldenstunde sagt, aber es ist ja auch nicht wegzudenken, dass es krasse Sachen da draußen gibt, dass wir den Klimawandel haben, dass wir das Artensterben haben, dass jetzt ein mehrfach verurteilter Mensch, Präsident eines der mächtigsten Länder, wenn nicht dem mächtigsten Land auf der Erde wird, dass sich viele, viele Menschen radikalisieren oder mal, um aus meiner Bubble zu sprechen, dass wieder einfach rund 150 Millionen oder noch mehr Euro ausgegeben wurden an Silvester für private Pyrotechnik. Unfassbar aus meiner Sicht. Ja, jetzt habe ich mich so darauf eingeschossen. Jetzt spielen bei mir die SUV-Fahrer gar keine Rolle mehr. Wer das mit den SUV-Fahrern jetzt nicht versteht, einfach mal auf meiner Instagram-Page gucken. Den Beitrag gucken bei JoinMe, da geht es um eine Welt ohne Arschlöcher und eben auch um SUV-Fahrer. Ja, aber es ist viel los auf der Welt und das kann man ja auch nicht wegdiskutieren und es wird ja auch nicht besser, indem wir es komplett wegignorieren. Lernda hat da mal einen schönen Satz zu mir gesagt in unserem gemeinsamen Podcast Gleichmutproben. Er hat gesagt, und das fand ich sehr logisch, er hat gesagt, um ja zu dem zu sagen, was ist, muss man erstmal wissen, was ist. Das finde ich sehr stichhaltig, das Argument, weil ich war auch phasenweise, auch gerade wo es mir nicht gut ging auf dem Trip, negative Nachrichten und generell Nachrichten so ganz aus meinem Leben rauszuhalten. Und ich finde das auch absolut legitim für Leute, die in der mentalen Schieflage sind. Also wenn du eh schon Burnout hast, depressiv bist, dann ist es vielleicht auch eine gute Idee, das alles mal wegzulassen, weil das belastet uns einfach nur noch zusätzlich und es muss ja nicht unbedingt sein. Wenn du nicht vor dieser Herausforderung stehst, dann reicht vielleicht diese Regelung, über die ich schon gesprochen habe, bei der Medienhygiene. Aber jetzt, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr mit mentalen Herausforderungen zu tun habt und ich sage jetzt hier einfach so, ja, man muss erstmal wissen, was ist, um zu dem Ja zu sagen, dann müsst ihr das natürlich selbst entscheiden, wie gut ihr damit umgehen könnt und wie gut ihr damit umgehen wollt. Ich kann das von hier aus natürlich nicht beeinflussen. Aber wenn ihr nicht in so einer Schieflage seid, dann könnte so eine Regelung ja mit einem gewissen Zeitfenster für den Medienkonsum hilfreich sein. Also, aber ja, es ist viel los und das können wir nicht ganz wegdiskutieren und auch nicht wegignorieren. Und aus meiner Sicht sollten wir das auch nicht wegignorieren. Was uns aber dabei helfen kann, auch diese Dinge anzuerkennen, ist unsere eigene Geisteshaltung dazu. Unsere eigene geistige Haltung, die auch dem Konzept des Gleichmutes entspricht, den wir so oft in unserem Podcast Gleichmutproben besprechen, oder auch die Gelassenheit den Dingen gegenüber. Denn eine gelassenere, eine gleichmütigere Geisteshaltung gegenüber allen diesen Informationen, das führt zu mehr Resilienz gegenüber all diesen schlechten Nachrichten. Und diese Gelassenheit, da habe ich natürlich auch schon viele Folgen dazu gemacht, aber so der aller wichtigste Schritt ist immer diese kleine Distanz zwischen unserem eigenen Ich, unserer wahren Essenz, wenn man das so nennen will. Ich nenne es ja gern spirituelles Bewusstsein oder man könnte auch Seele sagen oder Lebensenergie oder whatever. Also all das, was unsere Gedanken registriert, was unsere Gedanken wahrnimmt, was unsere Emotionen wahrnimmt. Also Gedanken und Emotionen entstehen ja, aber die werden ja von etwas wahrgenommen. Deswegen sind wir auch nicht unsere Gedanken und unsere Emotionen, deswegen sind wir auch nicht unser Hirn oder unser Herz, sondern deswegen ist die wahre Essenz das, was hinten dran steht. Das, was das alles wahrnimmt. Unser Unglück als Menschen ist, dass wir uns dieser Essenz nicht bewusst sind. Wir denken, wir sind das Gehirn. Wir denken, wir sind das Herz. Wir denken, wir sind unsere Gedanken. Wir denken, wir sind unsere Emotionen, weil wir uns zu 100% damit identifizieren. Das ist aber nur unsere Persönlichkeit. unser Ego, was sich auf diese Essenz draufgesetzt hat. Wenn wir Zugang bekommen durch diese Essenz und ein Gateway zu dieser Essenz ist zum Beispiel die Stille, ein anderes Gateway ist Aufenthalt in der Natur, Meditation, Atemübung und. Wenn wir uns dieser Essenz bewusst sind, dann können wir eben diesen kleinen Abstand generieren zwischen dem Denkenden und dem Empfangenden der Essenz und der denkenden Funktion. Und dadurch können wir diese gelassenere, gleichmütigere Geisteshaltung entwickeln. Dadurch bekommen wir eine Bewusstheit über unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Und das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir unsere Gedanken und Gefühle einfach wegdrücken, einfach wegdrängen, einfach wegignorieren, wie das vielleicht auch so maskuline, ego-getriebene Kanäle propagieren, auch gerade bei jungen Männern, so, ja, sei ein Mann, hab keine Gefühle, bla bla, sei stark, bla bla bla, halte ich überhaupt nichts davon. Im Gegenteil, sich dessen bewusst zu werden, dass das alles da ist, dass das alles zu unserem Menschsein gehört, das zu beobachten und dazu dann, anstatt sich komplett damit zu identifizieren, eine gelassene Geisteshaltung zu entwickeln und dem Ganzen gleichmütiger gegenüberzustehen, das halte ich für den richtigen Weg, auch als Gesellschaft, als Kollektiv in die Zukunft zu gehen. So, aus dieser Basis heraus können wir unsere Probleme, die wir haben, in den Griff bekommen. Denn dann sind wir nicht mehr identifiziert, sondern dann gucken wir mit ein bisschen Distanz darauf. Und haben nicht mehr diese vielen Irritationen aus permanenten Gedanken und Gefühlen, die da rein funken. Und das ist der nächste Punkt. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber aus so einer gleichmütigen Haltung, aus so einer gelassenen Haltung habe ich ja gar keinen Grund mehr, irgendwas zu tun, irgendwas zu verbessern an der Welt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Denn aus dieser geistigen Haltung bist du in der Lage, richtig kreativ und richtig positiv die Welt zu beeinflussen. Weil diese ganze Irrung und Verwirrung aus Gedanken und Emotionen nicht mehr diese Riesenrolle spielt, wie sie vorher mal war. Das heißt, du triffst klarere, du triffst bessere Entscheidungen, du fühlst dich sehr viel verbundener mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, mit anderen Lebewesen. Du triffst Entscheidungen für die Gesellschaft. Du stellst dir Fragen wie, wie kann es denn allen besser gehen, statt wie kann es denn nur mir besser gehen? Und aus dieser gleichmütigen Haltung sind wir handlungsfähig, können wir Verantwortung übernehmen und die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort formen. Jetzt möchte ich natürlich, und auch das sei ausschließlich gesagt, und auch das habe ich schon durch, wenn man so dieses Gefühl hat, ja, man bricht jetzt auf und man möchte die Welt irgendwie verbessern. Ey, keiner von uns kann das alleine. Keinem von uns sollte diese Verantwortung alleine auf die Schulter gelegt werden, die Welt zu verbessern. Und vor allen Dingen sollte auch nicht das, was wir dann tun, was es immer bei dir auch sein mag, weniger Fleisch essen, gar kein Fleisch mehr essen, vegan werden, Elektroauto fahren oder nur noch Fahrrad fahren oder nur noch laufen, dich engagieren ehrenamtlich als Reparateur, als Mensch, der etwas reparieren kann, im Repair-Café ehrenamtlich stehen und Dinge wiederherstellen, damit die nicht im Müll landen, ins Altersheim gehen und Leuten etwas vorlesen, in Hospiz gehen und Menschen Mut machen, die auf dem Sterbeweg sind, ins Tierheim gehen, Hunde ausführen, ehrenamtlich, all diese, das sind alles wunderbare Sachen. Aber das kann, wenn man das exzessiv betreibt und dann auch mit so einer Erwartungshaltung verbindet, ja, ich möchte ja als Vorbild dienen und ja, das soll andere anstecken und ja, alle anderen sollen das jetzt auch so sein, dann kann das auch sehr schnell wieder zu einer Frustration führen, weil alle anderen das eben nicht auf Knopfdruck alles so schnell machen. Und dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir es wieder sein lassen. Also es einfach tun um des Tuns willen und nicht ein Ziel oder eine Erwartungshaltung daran knüpfen. Einfach auch selbst, das ist kein falsch verstandener Egoismus. Wenn wir Dinge tun, die Gutes für andere bringen, dann machen wir das Beste für uns selbst. Das gibt ein gutes Gefühl uns selbst auch. Und das ist kein falscher Egoismus, sondern das beweist eigentlich biologisch, dass wir Gruppentiere sind, dass wir Rudeltiere sind. Ne? Wir sind keine Solitärwesen, wir sind auch keine Herdenwesen. Menschen sind Rudeltiere. Und wenn wir anderen helfen, gibt uns das selbst ein gutes Gefühl. Also die Biologie beweist an der Stelle schon, dass es ja eine verdammt gute Idee ist, sich gegenseitig zu helfen, statt sich gegenseitig abzuschotten und jeder nur an sich selbst zu denken. Ganz, ganz interessanter Punkt. Ja, aber damit soll nicht zu viel Verantwortung verbunden sein. Das darf alles spielerisch sein, das darf alles leicht gehen und das darf alles so im Rahmen der Möglichkeiten sein, die du eben hast, aufgrund von deinem Energielevel, aufgrund von deinem Zeitlevel, aufgrund von deinen finanziellen Möglichkeiten, aufgrund von deinem Bildungsstand, von deiner Social Peer Group, whatever, ist das natürlich eine völlig individuelle Sache, wie du dich auf deine Art und Weise irgendwie positiv in die Gesellschaft einbringen kannst. Und dieses Feedback, dieses positive Gefühl, was dann in dir erzeugt wird, das ist auf der anderen Seite auch gleich wieder ein Stück weit Stärkung der Resilienz gegenüber den negativen Nachrichten, weil du in die Handlung kommst, weil du selbst etwas dazu beiträgst, weil du das Gefühl hast, du packst die Sachen an. Und das kann man natürlich auch ganz konkret machen, indem man bei einer Umweltschutzorganisation hilft, Vogelhäuschen im Wald aufzuhängen, Auffangstationen zu bauen für Igel, Müll einsammelt. Ich habe neulich einen jungen Mann getroffen in einem Nachbarort, der hatte einen von der Gemeinde gebrandeten Reflexionsanzug an, wo hinten drauf stand freiwilliger Mülleinsammler. Der hatte dann, der war da komplett ausgerüstet mit Handschuhen und so einer Greifklammer und Säcken und macht es ehrenamtlich. Ein junger Typ, war vielleicht 16, 17, 18, maximal 20. Ich habe mich dann kurz mit dem unterhalten, weil ich das so toll fand. Und er hat gesagt, ja, er macht so ehrenamtlich hier, sammelt der Müll ein und er findet das super. Ich fand das natürlich auch super. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich ab und zu Kippen hier einsammel und Plakataktion mach gegen Kippen in die Natur schmeißen. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Und ja, der hat ein positives Feedback von mir bekommen. Das hat ihm wieder was gebracht. Ich habe mich gefreut, weil er sich gefreut hat und weil er so eine tolle Sache macht. Und dann sind wir auseinandergegangen und beide hatten ein kleines bisschen besseres Gefühl. Und diese Sachen, die helfen eben auch dabei, gegen diese Lähmung, gegen dieses Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit gegenüber dem, was sich alles so in der Welt zusammenbraut, weil wir eben selbst aktiv für etwas Besseres einstehen, weil wir aktiv die Ärmel hochkrempeln. Kannst du natürlich auch politisch einbringen in entsprechende Parteien, kannst die unterstützen. Du kannst natürlich auch Petitionen im Internet unterschreiben. Nichts spricht gegen Petitionen, aber wir dürfen auch nicht denken, dass nur weil wir mal irgendwo einen Klick machen, dass sich dadurch die Welt ändert. Die Welt ändert sich am ehesten dadurch, dass wir selbst die Ärmel hochkrempeln. Aber dass Petitionen keine schlechte Sache sind, das beweist der Riesenzulauf bei der Anti-Böller-Aktion von der Polizeigewerkschaft in Berlin. Da haben jetzt schon unglaublich viele Leute unterzeichnet. Ich habe ganz viel Werbung dafür gemacht, habe natürlich selbst auch unterschrieben. Pack euch den Link, falls die Aktion noch läuft, mache ich mich jetzt gleich mal schlau, auch in die Shownotes, wenn ihr Bock habt, geht da mal auf den Link, unterzeichnet diese Petition, dass diese unsägliche Privatböllerei zu Silvester endlich gestoppt wird. Das wäre doch auch ein richtig schöner Schritt in Richtung Zukunft. Also, keiner kann allein die Welt retten, aber du kannst Verantwortung übernehmen für dein Handeln. Du kannst anpacken, du kannst für etwas sein statt gegen etwas und ganz wichtig auch immer in Austausch gehen und Kommunikation betreiben, auch mit Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben als du. Das finde ich auch immer ganz, ganz erhellend und dabei geht es auch gar nicht darum, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, sondern nur zu gucken, warum entscheidet sich denn jemand anderes für eine ganz andere Partei als du? Oder warum hat jemand ein sozial ganz anders eingefärbtes Weltbild als du? Und wenn man sich da auf einer Ebene unterhält, wo eine wirkliche Neugier zum Informationsaustausch besteht und wo es nicht darum geht, den anderen von der eigenen Meinung zu überzeugen, dann entdeckt man doch immer mal wieder, also mir geht es jedenfalls so, den einen oder anderen Punkt, den das Gegenüber sagt, wo man denkt, ja, das kann ich total nachvollziehen. Aus der Perspektive, aus der Sicht, aus den Erlebnissen, die sie mir da gerade schildert, kann ich das total nachvollziehen. Und schon hat man eine Gemeinsamkeit statt etwas, was einem trennt. Das bedeutet ja nicht, dass man als geläuterter Menschen auseinandergeht oder jetzt beide die gleiche Meinung haben soll. Aber man hat sich ausgetauscht, man hat ein bisschen mehr Verständnis und dadurch werden die Gräben, die Grenzen, die in unseren Köpfen gezogen sind, die gesellschaftlichen, die politischen, durch was es auch immer angefeuert wurde, dadurch werden die kleiner. Und da müssen wir aus meiner Sicht als Gesellschaft wieder hin. Ey, das war die Folge zur gelassenen Geisteshaltung. Das war die Folge, wie du einen klaren Kopf und positive Energie bewahrst, auch gerade in der Welt, die es uns wirklich nicht sehr einfach macht aktuell. Und ich schätze, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Und wenn diese Folge dir dabei geholfen hat, dass du jetzt ein bisschen durchatmest und denkst so, ja, ach, da ist so ein Glitzern von Positivität, von ein bisschen Aufbruchstimmung, von ein bisschen Mut machen mit drin, dann mach mir einen kleinen Gefallen, teil diese Folge auf Social Media, erzähl Freundinnen, Freunden davon, Familienmitgliedern, vielleicht kennst du Menschen, die sehr negativ eingefärbt sind, vielleicht kannst du denen die Folge einfach mal schicken, ey, hör dir das mal an, ganz wertfrei, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Oder als allerletzter Tipp, es gibt ein wunderbares Buch, das nennt sich Im Grunde gut von Rutger Bregmann, das ist ein Buch, was mir immer wieder Mut macht, auch wenn es bei mir mal schwarz aussieht. Auch gerade hinsichtlich des Weltbildes, was die Menschen so angeht, da sind ganz tolle Beispiele da drin, warum der Mensch im Grunde gut ist und warum auch ganz viele Dinge, die wir mal gelernt haben, warum Menschen schlecht sind, einfach nicht zutreffen aufgrund von Missverständnissen, aufgrund von Experimenten, die mal gemacht worden sind und falsch interpretiert worden sind, wo auch wieder das Ego eine große Rolle spielt und derlei Dinge haben wir ganz, ganz viel. Also, teilt es gerne. Wie gesagt, am Anfang, ich habe es gesagt, ich freue mich natürlich immer über Feedback. Das gibt mir auch so das Gefühl, dass das noch sinnvoll ist, diesen Podcast weiter zu betreiben, ist natürlich auch Motivation für mich. Vielen lieben Dank dafür, vielen lieben Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.